Ich möchte jetzt einfach mit uns beten. Ja, ich glaube an deinem Namen, Jesus. Jesus, ich danke dir, dass du jeden Einzelnen von uns hier und jetzt begegnen willst. Und Herr, du siehst, wo Zweifel in unserem Herzen sind. Du siehst, wo Nachfolge uns schwerfällt. Ich danke dir, Herr, dass du so barmherzig und gnädig bist, dass du uns immer wieder entgegenkommst, uns immer wieder Mut zusprichst. Und so bitte ich dich, Herr, rede du jetzt mit uns in dieser Zeit. Sei du uns nah. Tröste du uns durch deinen Heiligen Geist. Amen. Ein Pastor hat zu seiner Gemeinde über den Himmel gepredigt und er hat gesagt, alle, die in den Himmel kommen wollen, steht auf. Und praktisch die gesamte Gemeinde ist dann aufgestanden, außer Bruder Wagner, der relativ weit vorne saß. Und der Pastor war ein bisschen verdutzt und er hat ihn gefragt, Bruder Wagner, willst du nicht auch in den Himmel kommen? Er sagte, ja, eigentlich schon. Ich dachte nur, dass du eine Gruppe für heute schon zusammenstellen wolltest. Ja. Wir wollen in den Himmel kommen. Aber wir können uns noch ein bisschen Zeit damit lassen. Wie lange willst du eigentlich leben? Im April hatte ich die Gelegenheit, meine Eltern zu besuchen. Die sind beide Mitte 80. Und ich vergesse genau, wie das Thema aufgekommen ist. Aber ich habe zu ihnen gesagt, also nach euren Vorfahren und die Genetik, die da ist, es ist möglich, dass ihr noch 20 Jahre zu leben habt. Die schienen nicht so ganz begeistert zu sein. Also das schien ihnen doch ein bisschen zu viel des Guten. Haben nicht gesagt, wann sie ausscheiden wollen, aber nochmal 20 Jahre schien ihnen ein bisschen viel zu sein. Nun, meine Eltern haben aber noch nichts von der Partei für schulmedizinische Verjüngungsforschung gehört. Von euren Reaktionen merke ich, dass ihr diese Plakate auch gesehen habt. Ja, wie es hier steht. Wo willst du in 800 Jahren leben? Und muss sagen, erst bei meiner Vorbereitung auf diese Predigt habe ich sozusagen das Kleingedruckte darunter aufmerksam gelesen. Also, für schnellere Entwicklung von Medizin mit der Menschen tausender Jahre gesund leben können. Also es ist nicht nur 1000 Jahre, sondern Tausende steht da. Himmel. Ja, bitte. Aber nicht unbedingt sofort. Oder vielleicht doch lieber gleich unbegrenzt hier leben. Nun, wie schon angekündigt wurde, wir kommen heute zu dem Abschluss von unserer Reihe über das apostolische Glaubensbekenntnis. Und ja, es hat also auch verschiedene andere Ereignisse zwischendurch gegeben. Es ist schon über 2 Monate her, dass wir mit dieser Reihe begonnen haben. Aber wir haben die verschiedenen Teile, die verschiedenen Aspekte von diesem Glaubensbekenntnis angeschaut. Zuerst redet es von dem Vater. Dann in dem längsten Teil, sozusagen in der Mitte, in dem zweiten Abschnitt, hören wir für dieses Glaubensbekenntnis relativ ausführlich über den Sohn. Und dann in dem dritten Teil, es beginnt mit, ich glaube an den Heiligen Geist und geht dann aber weitere Aspekte von unserer christlichen Hoffnung durch. Und heute kommen wir zu dem letzten Teil, ich glaube an die Auferstehung der Toten und das ewige Leben. Nun, gleich hier zum Beginn ist es wichtig wahrzunehmen, dass hier nicht die erste Erwähnung von der Auferstehung zu finden ist. In dem größten Abschnitt von dem Bekenntnis, also in dem mittleren Teil über Jesus, heißt es, gekreuzigt, gestorben und begraben, hinabgestiegen in das Reich des Todes, am dritten Tage auferstanden von den Toten. Es ist wichtig, dass wir wahrnehmen, dass es hier die zweite Erwähnung ist, weil jetzt, wo wir zum Schluss von diesem Glaubensbekenntnis kommen, geht es nicht um Jesus. Das wurde schon angesprochen. Hier geht es um unsere Hoffnung. Hier geht es darum, dass Jesus Christus uns ewiges Leben, Auferstehung von den Toten und ewiges Leben bietet. Das heißt, wenn wir mit dem apostolischen Glaubensbekenntnis unseren Glauben bekennen, dass wir auch die Verheißung bejahen, dass wir selber von den Toten auferstehen werden, zu einem Leben, das nie enden wird. Aber dann wäre natürlich die Frage, glauben wir das? Ich habe früher mit einer Frau zu tun gehabt, die mehrfach gesagt hat, also ich glaube an Jesus, ich glaube auch, dass er von den Toten auferstanden ist, aber ich kann nicht glauben, dass ich von den Toten auferstehen könnte. Das war für sie das große Hindernis, sich gänzlich zu Jesus zu bekennen. Geht es dir auch so? Vielleicht auch nur manchmal? Nun, angesichts unseres Alltags, was uns schon genug zu schaffen macht, wo Auferstehung nun wahrlich nicht zu unserer Alltagserfahrung gehört, dass es gewisse Zweifel, dass es gewisse Fragen an der Auferstehung aufkommen, ja, darf uns nicht wirklich zu sehr wundern. Jesus begegnet eine Freundin mit der Frage, ob sie ihm glaubt. In Johannes Evangelium Kapitel 11 lesen wir davon, dass Jesus die Nachricht bekommen hat, dass sein Freund Lazarus krank sei und er möchte bitte kommen, um ihn zu heilen. Jesus ist ein paar Tage da geblieben, wo er war. Und als er gekommen ist, ja, war es zu spät. Lazarus war verstorben. Und als Jesus auf Lazarus' Schwester Martha trifft, tadelt Martha ihn. Herr, wärest du hier gewesen, wäre mein Bruder nicht gestorben. Und das Gespräch geht dann so weiter. Ich lese aus Johannes Evangelium Kapitel 11, ab Vers 23. Jesus sagte zu ihr, dein Bruder wird auferstehen. Martha sagte zu ihm, ich weiß, dass er auferstehen wird bei der Auferstehung am jüngsten Tag. Ganz kurzer Einschnitt an dieser Stelle. Die Stelle zeigt uns, dass die schon die Erwartung der Auferstehung hatten, dass es die Auferstehung am Ende der Zeit geben würde. Das mit Jesu Auferstehung ist das, was die völlig aus den Socken gehauen hatte. Aber Jesus antwortete auf diese Aussage von Martha, ich bin die Auferstehung und das Leben. Wer an mich glaubt, wird leben, auch wenn er stirbt. Und jeder, der lebt und an mich glaubt, wird auf ewig nicht sterben. Glaubst du das? Oh ja, da kommt die entscheidende Frage. Besonders wenn wir jetzt auch über ein Glaubensbekenntnis sprechen. Glaubst du das? Aber ich denke, es ist an dieser Stelle auch wichtig, zwischen verschiedenen Arten des Glaubens oder vielleicht zutreffender verschiedene Arten des Unglaubens zu differenzieren. Es gibt einen Unglauben, der sagt, das ist alles Quatsch und damit will ich nichts zu tun haben. Ein Unglaube, der abweist und sagt, nicht mit mir. Aber es gibt ein ganz anderer Unglaube, der sagt, ich möchte dem glauben, aber ich begreife das nicht. Das ist mir zu viel, das ist mir zu hoch, das ist mir zu merkwürdig. Diesen Unglauben will ich nicht so wirklich als Unglauben bezeichnen. Es ist vielleicht ironisch, gar widersprüchlich zu sagen, ein zweifelnder Glaube. Kennst du das auch? Der Glaube, der zweifelt? Ja, eigentlich dürfte es das gar nicht geben, ne? Die widersprechen sich. Aber ich vermute, dass es recht viele hier sein werden, die das so erlebt haben, wie so viele Menschen, auch Menschen, von denen wir in der Bibel lesen. Einmal, man liest in Markus Kapitel 9 davon, ist ein Mann, mit seinem kranken Sohn zu Jesus gekommen. Und der hat ihn angefleht: Wenn du kannst, hilf meinem Sohn. Jesu Reaktion darauf wirkt dann schon ein bisschen scharf. Wenn ich kann? Alles kann, wer glaubt. Aber ich finde die Reaktion des Vaters darauf so ehrlich und, ja, wohltun. Ich glaube, hilf meinem Unglauben. Ja, das ist ein zweifelnder Glaube. Ein Glaube, der sagt, ich kann es nicht. Es geht mir nicht in den Kopf, ich habe nicht die Kraft, ich habe nicht die Stellung, ich habe nicht die Intelligenz oder was auch immer dafür notwendig ist. Ich kann nur meine leeren Hände dir entgegenstrecken. Aber wie erstaunlich ist das, wenn wir bedenken, dass Jesus auch mal ein Kind auf seinen Schoß genommen hat und gesagt hat, wenn ihr nicht werdet wie die Kinder, so kommt ihr nicht in das Himmelreich. Die Kinder? Heißt das, dass wir alle jetzt gleich zum Sandspielkast rausgehen und da rumspielen, dass wir das erfüllen, was Jesus will? Und was ist es mit Kindern? Ich denke, es sind im Moment keine Kandidaten dafür da. Ich habe in der Vergangenheit schon mal ein jüngeres Kind zu mir kommen lassen und habe gefragt, wie viel verdient Papa? Keine Ahnung. Wie viel kostet eure Miete oder Hausrate? Keine Ahnung. Haben Mama und Papa genug Geld, um das Essen noch für den restlichen Monat zu bezahlen? Ich hoff's. Ein Kind vertraut, dass Mama und Papa die Sache in der Hand haben. Dass Mama und Papa die Sache regeln werden. Wenn du dich in dem zweifelnden Glauben wiedergefunden hast, möchte ich dir zusprechen, du bist wirklich nicht weit vom Reich Gottes. Es ist nicht, dass Gott will, dass wir zweifeln. Natürlich ist es schön und gut, wenn wir einfach in absoluter Sicherheit sagen können, okay, Herr, du wirst es machen, toll. Aber selbst wo wir Fragen stellen müssen, dürfen wir damit nicht denken, dass Gott uns verwirft, sondern er lädt uns ein, gerade an der Stelle, all diese Schwäche, die wir verspüren, all diese Fragen, die wir haben, all diese Zweifel, bring es zu ihm. Er wird dich nicht wegschicken und sagen, komm wieder, wenn du es alles in Ordnung gebracht hast. Denn er ist es allein, der es alles in Ordnung bringen kann. Und durch seinen Sohn Jesus es in Ordnung gebracht hat. Daher, wenn du hörst, wenn du sprichst, wenn wir singen, ich glaube an die Auferstehung der Toten, ich glaube an das ewige Leben, darfst du auch sagen, das ist ein bisschen viel. Aber ja, ich bringe auch all meine Zweifel zu dir und will dir vertrauen. Ich weiß nicht, wie diese Reise aussieht, aber ich will dir vertrauen. Das ist genau das, was Gott von uns, aber auch für uns möchte. Dass wir ihm vertrauen, dass er es in der Hand hat. Und auch wenn wir Dinge nicht verstehen, dass er so viel mehr daraus machen kann. Wie Jesus den Vater, der voller Verzweiflung über die Krankheit seines Sohnes zu ihm gekommen ist, Jesus hat diesen Mann nicht abgewiesen, so weist Gott, unser Vater, dich nicht ab. Wenn du kämpfst, wenn du weinst, wenn du fragst. Er öffnet seine Arme und lädt dich ein. Komm her zu mir, alle, die ihr mühselig und beladen seid. Ich will euch erquicken, ich will euch Kraft geben. Die Frau, die ich vorhin erwähnt habe, die immer wieder gesagt hatte, ich kann es mir nicht vorstellen, dass ich auferstehen kann. Sie hat dann später eine wunderbare Bekehrungserlebnis gehabt. Und siehe da, sie hat gesagt, ich habe erkannt, ich darf es einfach glauben. Sie muss es nicht erklären, sie muss es nicht begründen, sie muss es nicht irgendwie philosophisch, theologisch ein Haus darauf bauen, sondern einfach sich zu Jesu Füße setzen und sagen, wenn du es sagst, will ich dabei sein. Ich gehe mit. Und sie hat ab dem Punkt wirklich ein fröhliches Leben mit Christus geführt, weil sie ihre Zweifel bei ihm abgeben durfte. Ich möchte an dieser Stelle auf eine weitere Frage, die häufig in Bezug auf unsere christliche Hoffnung, auf das ewige Leben immer wieder aufkommt, immer wieder erwähnt wird. Vertrösten wir uns nicht einfach aufs Jenseits? Also, wir haben eine himmlische Hoffnung, das, was hier läuft, ist alles Mist, bringen wir es schnell hinter uns, Hauptsache weg. Ist die christliche Hoffnung etwas, was uns von dieser bösen Erde wegziehen will, weil wir damit eigentlich nichts zu tun haben? In der Bibel finden wir, dass es eigentlich genau das Gegenteil ist. In Matthäus 25 erzählt Jesus, wie es sein wird, wenn er wiederkommt. Ich lese da aus Matthäus 25 die Verse 32, 33. Und alle Völker werden vor ihm versammelt werden und er wird sie voneinander scheiden, wie der Hirt die Schafe von den Böcken scheidet. Er wird die Schafe zu seiner Rechten stellen, die Böcke aber zur Linken. Und was hat er danach getan? Vielen hier wird diese Textstelle grundsätzlich bekannt sein. Also ich frage euch, ging das so weiter? Dann wird der König zu denen auf seiner Rechten sagen, kommt her, die ihr von meinem Vater gesegnet seid, empfangt das Reich als Erbe, das seit der Erschaffung der Welt für euch bestimmt ist. Denn ihr habt jeden Sonntag den Gottesdienst besucht und seid zur Bibelstunde oder in Hauskreis gegangen. Ihr habt den Zehnten gegeben und nicht zu sehr über den Pastor geschimpft. Nein, das ist natürlich nicht das, was da steht. Es steht tatsächlich, dann wird der König denen zu seiner Rechten sagen, kommt her, die ihr von meinem Vater gesegnet seid. Empfangt das Reich als Erbe, das seit der Erschaffung der Welt für euch bestimmt ist. Denn ich war hungrig und ihr habt mir zu essen gegeben. Ich war durstig und ihr habt mir zu trinken gegeben. Ich war fremd und ihr habt mich aufgenommen. Ich war nackt und ihr habt mir Kleidung gegeben. Ich war krank und ihr habt mich besucht. Ich war im Gefängnis und ihr seid zu mir gekommen. Im Alten wie im Neuen Testament fordert Gott uns immer und immer wieder auf, uns um die Armen und Schwachen zu kümmern. Warum würde er das tun, wenn er eigentlich nur will, dass wir wegkommen von dieser bösen Welt? Er fordert uns dazu auf, weil unser Leben auch hier und jetzt für ihn wichtig ist. Wenn man diese Liste von Aufforderungen durchgeht, fast alle betreffen den Leib. Hunger, Durst, Bekleidung. Warum sollten wir uns um das Wohlergehen unseres Mitmenschen kümmern? Warum sollten wir dafür sorgen, dass es ihrem Leib gut geht? Weil der Leib ein Teil von uns ist, den wir nicht einfach wegschmeißen wollen, sobald es geht, sondern was Gott für uns gewollt hat, von der Schöpfung her. Warum haben wir die Verheißung der Auferstehung. Wir haben die Verheißung der Auferstehung und das ewige Leben. Mann, es gibt so viele verschiedene Sachen, die ich an dieser Stelle dazu sagen könnte. Ich halte euch nicht den ganzen Tag noch hier. Aber es ist so wichtig, dass wir erkennen, die Auferstehung ist, die Verheißung ist, dass wir leiblich, leibhaftig auferstehen werden. Wie Jesus leibhaftig von den Toten auferstanden ist. Warum wäre das der Fall, wenn der Leib etwas Schlechtes ist, was es wegzuwerfen gilt? Nein, im Gegenteil. Gott liebt seine Schöpfung. Gott will Erneuerung. Ja, unser Leib wird verwandelt sein. Der wird verwandelt sein, weil er nicht mehr den Krankheiten ausgesetzt sein wird, weil er nicht mehr sterblich sein wird. Aber wir werden leibhaftig auferstehen. Das ist die Verheißung Gottes an uns, was er durch Jesus Christus bewirkt. Es ist nicht egal, was mit unserem Körper passiert. Ganz im Gegenteil. Deswegen finden wir im Alten wie im Neuen Testament die Aufforderung, dass wir sexuell rein sein sollen, dass wir in sexueller Reinheit leben sollen, weil es nicht egal ist, was mit deinem Körper passiert, weil es für Gott so wichtig ist, dass wir auch an der Stelle nicht gespalten, nicht verletzt, nicht zerteilt werden. Mit der Auferstehung Jesu Christi hat Gott unser Leib bejaht. Der Wert unseres Leibes und der Wert unseres Lebens wird gerade durch die Auferstehung der Toten ganz dick unterstrichen. Und wenn wir bekennen, dass wir an der Auferstehung der Toten das ewige Leben glauben, ist das keine Flucht von dieser Welt, sondern die Anerkennung, dass unser Leben einen Sinn und ein Ziel hat. Und es ist alles andere als egal, wie wir leben. Auch diese kurze Aussagen des Glaubensbekenntnisses haben das ganz schön in sich. Eigentlich sind sie Grund zur großen Freude. Wir haben eine unauslöschliche Hoffnung. Aber seien wir ehrlich. Manchmal tun wir uns schwer mit dieser Hoffnung, weil sie eine Hoffnung ist, die wir noch nicht erfüllt sehen. Aber hier lädt Jesus uns nochmal ein, ihm zu vertrauen. Ja, auch ein zweifelnder Glaube zu haben. Er möchte dich trösten und er möchte dir Mut machen. Halte an ihn fest, der Anfang und das Ende unseres Glaubens. Amen.